In der neuen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir Philipp Semlitsch. Wir sprechen mit dem Cheftrainer der WSG Tirol über die aktuelle Saison und die Schwierigkeiten beim Verein. Was bedeutet im Fußball eigentlich Entwicklung und welchen Trainer bewundert Philipp Semlitsch am meisten?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 239.
So, auf geht's mit einer neuen Folge von Der Audiobeweis und wir freuen uns heute, den Cheftrainer der WSG Tirol begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Philipp Semlitsch.
Danke für die Einladung, ich freue mich auf eine tolle Sendung.
Ja, auf jeden Fall und ebenfalls mit dabei, dann kann sie nur toll werden, Sky-Experte Alfred Tater, servus Freddy.
Begrüße euch alle miteinander.
Ja, und dazu auch noch mein vielgeschätzter Kollege Martin Konrad. Sei mir schön gegrüßt.
Ja, einen wunderschönen Donnerstag.
Ja, wir notieren aktuell 10 Uhr. Philipp, vor etwas mehr als 11 Stunden waren Sie mit Ihrer Mannschaft noch in Salzburg im Cup-Achtelfinale gefordert. Daher zunächst einmal großen Dank fürs Zeitnehmen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Am Ende setzten sich die Salzburger mit 3:0 zu Hause durch. Hatten Sie jetzt überhaupt schon Zeit, das Spiel intensiver bzw. genauer zu analysieren? Was sind die ersten Schlussfolgerungen?
Ja, schon. Also bei mir ist es leider meistens so, dass ich nach den Spielen sehr, sehr schlecht schlafe und da das Spiel immer noch aufarbeite in der Nacht. Und dadurch, dass wir die Heimreise gehabt haben direkt, war das im Bus relativ schnell getan und es war ein Spiel, das relativ schnell analysierbar war für uns. Die Voraussetzungen waren schon so, dass wir etwas ersatzgeschwächt an den Start gegangen sind, aber die Jungs eine sehr, sehr gute Leistung zu Beginn gebracht haben. Und ja, Salzburg relativ wenig eingefallen ist, war dann leider durch diesen Elfmeter, der ja etwas unglücklich gewesen ist, aus unserer Sicht auf die Siegerstraße gekommen ist. Und in der zweiten Halbzeit war uns klar, dass wir das Spiel so lange wie möglich offen halten müssen und kein zweites Tor bekommen, um noch eine Chance zu haben. Und das ist dann mit dem 2:0 leider dann in die Richtung, also aus unserer Sicht leider, von Salzburg gegangen. Und am Ende des Tages war es ein absolut verdienter Sieg für Red Bull Salzburg. Unsere junge Mannschaft hat ja doch mit 5 Spielern gespielt, die letztes Jahr noch in der Tiroler Liga agiert haben, hat alles in die Waagschale geworfen, hat alles versucht und von daher, ja, für unseren Weg, den wir auch gehen wollen, Spieler zu entwickeln, ihnen die Plattform zu geben, sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel mitgenommen. Aber am Ende des Tages muss man sagen, dass es nicht gereicht hat und Salzburg absolut verdient eine Runde weitergekommen ist.
Ja, genauso hat man natürlich das Spiel auch angesehen und zur Elfmetersituation. Also ich behaupte, es war eine sehr harte Entscheidung. Ich als Schiedsrichter hätte weiterlaufen lassen. Ich weiß nicht, ich interpretiere jetzt Ihre Aussage, war eher unglücklich. Genauso liege ich da richtig.
Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Wir wissen ja, dass gerade ein paar Themen mit dem VAR gibt. Aber gestern war ja das erste Mal auf der Trainerbank so, dass ich mir den VAR gewünscht hätte, dass es denn im Achtelfinale des UniKFB-Cups auch gegeben hat. Und von daher ist, glaube ich, genug gesagt dazu.
Ja, den gibt es dann im ÖFB-Cup erst im Finale. Und Sie haben es gesagt, die derzeitige Personalsituation ist etwas angespannt. David Kukanik hat sich leider einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, ist absoluter Leistungsträger. Dazu fehlt Führungsspieler und auch Leistungsträger Lukas Hinterseher seit Wochen aufgrund von muskulären Problemen. Cibora und Anselm wollen wir auch nicht vergessen. Wie schwierig ist es denn aktuell für Sie, eine Startformation nach Ihren Vorstellungen zusammenzubringen?
Ja, wir haben vor Saisonstart schon gewusst, dass wenn wir alle Spieler an Bord haben, was natürlich hypothetisch oft ist, weil es immer Verletzungen gibt, dass wir schon überzeugt sind, eine gute Rolle auch zu spielen in dieser Liga für unsere Verhältnisse. Und wenn wir Leistungsträger verletzt haben, Entscheidungsspieler, Schlüsselspieler verletzt haben, dass wir ein bisschen basteln müssen. Aber das ist jetzt kein Jammern oder sonst irgendwas, das haben wir vor der Saison gewusst. Und gerade wenn wir jetzt in dieser Phase Grunddurchgang noch sind, gibt es für mich schon, Spieler die Chance zu geben, Spieler eine Plattform zu geben, sich zu entwickeln. Und da sind wir gerade drinnen in dieser Phase, dass wir sehen, dass wir, egal welche Konstellation wir haben im Kader, mit jeder Mannschaft richtig gut mithalten können und einen richtig guten Fußball spielen können. Sprich dafür, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber wir müssen noch viel adaptieren, viel lernen, viel uns entwickeln, um dann auch gute Spieler, egal in welcher Konstellation, Spieler unabhängig, sage ich oft, dann auch ja noch mehr für uns zu entscheiden.
Alfred, bei der WSG Tirol ist Kader technisch, was die Breite betrifft, alles recht eng bemessen. Wir kennen ja fast schon ein leidiges Thema bei der WSG Tirol. Jeden Sommer gilt es da, Abgänge adäquat zu ersetzen, Spieler zu finden, die vielleicht beim aktuellen Arbeitgeber nicht so funktionieren, oder es handelt sich dabei ohnehin um derzeit vereinslose Spieler. Wie sehr hat dir da die Kaderzusammenstellung vom neuen Trainer Philipp Semlitsch gefallen im Sommer, Alfred? Und wir dürfen nicht vergessen, zuvor war ja ganze 11 Jahre unser neuer Experte Thomas Silberberger dort tätig. Alfred, deine Einschätzungen?
Ja, Kaderzusammenstellung bei Vereinen, die vom Budget her limitiert sind, und da zähle ich natürlich die WSG dazu, ist immer ganz schwierig. Da hast du zwar Wünsche als Trainer hin und wieder, aber die lassen sich nicht erfüllen, weil die Spieler dann vielleicht zu einem anderen Club gehen, wo sie sich mehr erhoffen und erwarten oder vielleicht auch finanziell besser ausgestattet werden. Daher die Kaderzusammenstellung aus meiner Sicht mit diesen limitierenden Effekten aufgrund des Budgets ist durchaus gelungen, weil ich sehe wirklich einige sehr entwicklungsfähige Spieler in diesem Team drinnen, die mir im Laufe der Herbstsaison schon einige Male gezeigt haben, dass sie wirklich auf einem guten Weg sind. Also von der Zusammensetzung könnte ich überhaupt nicht jetzt sagen, dass das eine Fehlkalkulation war. Im Gegenteil, das Einzige, was eben gefehlt hat, in Summe gesehen, waren, dass man gute Leistungen dann nicht mit den nötigen Punkten abgeschlossen hat. Ich erinnere, und das ist für mich überhaupt das entscheidende Spiel gewesen in dieser Hinsicht, man führt 2-0 beim Doppelsieger Sturm Graz, hat eine super Partie abgeliefert und plötzlich am Ende geht man mit leeren Händen vom Platz, weil man dann verloren hat. Und das zieht sich irgendwie schon wie ein roter Faden. Man hat einige Remis geholt, wo man auch in der Lage war, eigentlich das Spiel zu reißen, zu gewinnen. Das würde natürlich der WSG und dem Team und den jungen Spielern total helfen auf dem Weg ihrer Entwicklung. Also insgesamt sehe ich nur positive Ansätze mit sehr wirklich vielversprechenden Spielern in den Reihen im Kader der WSG.
Martin, das ist ein ganz interessanter Punkt, den uns natürlich dann auch Philipp Semlitsch noch genauer beantworten kann. Aber wie gefährlich ist denn das? Erste Spielhälfte gestern Salzburg, da höre ich ja absolut auf Augenhöhe mitgespielt, sehr ansehnlichen Fußball, starkes Positionsspiel. Bei Rapid kann ich mich erinnern, auswärts genau das gleiche, Sturm Graz und so weiter und so fort. Zuletzt bei der Wiener Austria erste Spielhälfte, mindestens ebenbürtig, richtig starker Fußball, und am Ende gibt es dann aber keine Zähler. Wie schwierig ist denn sowas dann auch für Mannschaft und Trainer?
Ja, ich glaube, das ist eine prinzipielle Frage, weil der Philipp Semlitsch hat ja auch zu Saisonbeginn gesagt, und so war er auch bei Lafnitz, dass er für einen Fußball steht, wo auch gewisser Mut dabei ist, wo Ballbesitz auch ein Thema ist natürlich. Im Idealfall sperrt man auch früh, dann hat man es nicht so weit zum gegnerischen Tor. Das ist ja durchaus auch zu sehen. Der Alfred hat es gesagt, gerade dieses Spiel gegen Sturm durfte ich auch kommentieren, und da hat die WSG gezeigt, mit welchen Mitteln und welchen Fähigkeiten, welcher Qualität sie einen Top-Club in Österreich, nämlich den Meister, tatsächlich auch gefährden kann. Und Sturm hat ja nur gewonnen dank der individuellen Qualität von 2-3 Spielern, die das Spiel dann auch drehen konnten. Aber, und jetzt kommt's, Fußball ist halt auch, und jetzt erzähle ich nichts Neues, ein Ergebnissport. Und am Ende sind wir natürlich dann, jetzt lassen wir mal den Pokal beiseite, gegen Salzburg. In Salzburg kann man verlieren, das ist ja jetzt überhaupt kein Thema im Übrigen.
Auch in Stettin kann man verlieren.
Auch in Stripping kann man verlieren, auch in Bregenz kann man verlieren, und außerdem Viertelfinale dann beim LASK auswärts. Ich würde sagen, die WSG nimmt die 39.000 Euro ganz gerne mit, die man, glaube ich, als Auswärtsteam bekommt im Achtelfinale. Und das andere ist die Meisterschaft. Und ich glaube, da ist es eine prinzipielle Frage, zu dem kommen wir dann noch. Wie gibt es dann auch noch andere Möglichkeiten gegen Teams, die eben nicht Salzburg heißen oder Sturm heißen, wo man dann wahrscheinlich auch gefordert ist zu punkten? Und das sieht man ja auch, die WSG hat bis jetzt gegen Altach und gegen den WAC gewonnen. Es werden Siege nötig sein, und die nächsten zwei Runden gegen Altach und gegen den GAK sind wahrscheinlich auch die Spiele, die dann auch zeigen, wohin die Reise wirklich geht. Darf man weiter nach oben schauen, oder wird es eben dann Abstiegskampf bis Ende Mai?
Ja, Philipp, war jetzt schon sehr viel dabei, was die ganze Herangehensweise betrifft. Sie sind ein unglaublich akribischer Arbeiter, Martin hat schon erwähnt, mit Lafnitz damals sogar Winterkönig geworden. Wir dürfen auch nicht vergessen, mit den Hartbergern 2017 mit Uwe Hölzl gemeinsam aus der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen. Ihre Herangehensweise, die Art und Weise, wie Sie Fußball spielen lassen, ist dieser Prozess. Wie schwierig ist es für Sie noch, den Spielern zu vermitteln, traut euch das ruhig, auch wenn ihr einen Fehler macht, das einfach auch in den Köpfen der Spieler zu ändern? Ist das sozusagen eins der Hauptprobleme, was sie derzeit vorfinden?
Also ich finde, wenn man sich die Statistiken anschaut und es geht schon da immer darum, die Wahrscheinlichkeit so hoch wie möglich zu halten, Spiele zu gewinnen für die WSG Tirol und für jede Mannschaft der Welt. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass gerade im Ballbesitz wir im ersten und im zweiten Drittel mit sogar zum oberen Drittel der Bundesliga gehören. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Spiele gewinnst du nur, wenn du auch im letzten Drittel, dort wo es gefährlich ist, in der goldenen Zone, auch deine Torgefahr hast und viele Torchancen generierst. Und da haben wir noch großes Potenzial nach oben. Und das ist auch der Weg, wo wir uns weiterentwickeln wollen. Klar, und da bin ich auch der felsenfesten Meinung, ist, wenn zwei Top-Stürmer für uns ausfallen oder für jede Mannschaft der Welt, die zwei Top-Stürmer ausfallen, dann tut es jede Mannschaft ein bisschen schwerer. Und gerade auch dann die jungen Spieler wie ein Mamadou Diarra oder auch ein Quincy Butler, die alle sehr vielversprechende Talente sind, diese ganze Last zu tragen, das geht nicht auf Dauer dann gut, sondern sie brauchen dann auch Entlastung. Und da versuchen wir auch, diese Spieler wieder zurückzubringen, wie ein Tobi Anselm und ein Luki Hinterseher, die uns dann schon helfen können, um dann auch für uns dort in diesem Bereich den nächsten Schritt zu gehen. Und es geht immer um Entwicklung und Tendenzen für mich. Und da sind wir auf einem Weg, der ist in Ordnung. Aber, und das habt ihr drei absolut richtig gesagt, Fußball ist am Ende des Tages auch ein Ergebnissport. Und es ist für mich einerseits in Ordnung, aber andererseits auch gefährlich, wenn wir wie auch gegen die Austria erste Halbzeit überlegen sind, dass auch die heimischen Fans schon pfeifen, dass wir gegen Sturm 2-0 führen. Aber in einem halben Jahr können wir uns das nicht mehr erlauben, solche Spiele dann ohne Punkte darzustellen. Und das muss die Mannschaft lernen. Und das müssen wir alle im Verein schnell lernen, dass wir uns nicht auf die Schulterklopfer ausruhen, weil Ende des Tages, wenn ich jetzt der Grisitzer bin und ich gewinne am Ende des Tages 4-2 gegen die WSG, obwohl wir eine gute Halbzeit gespielt haben, dann tue ich mir immer leicht, den gegnerischen Trainer und die gegnerische Mannschaft zu loben. Und das ist schon etwas, wo die Mannschaft das versteht, dass es schon um Punkte geht, dass wir schon punkten müssen. Aber ich hier dann auch immer wieder sage, wir sind in einem Prozess, und es ist immer gefährlich, wenn ich von einem Prozess spreche, weil es geht dann schon darum, dass wir auch die Steps gehen. Das braucht ein bisschen Zeit. Das braucht definitiv ein bisschen Zeit, aber ich will Entwicklungsschritte sehen und das will auch die Mannschaft sehen.
So, das ist jetzt in der österreichischen Bundesliga, ist nach der Hälfte des Grunddurchgangs die WSG derzeit auf Rang 10 zu finden. Das Ganze nach 11 Spielen versteht sich, 4 Zähler Vorsprung auf den letzten in GAK. Alfred, ich habe es vorhin gesagt, Philipp Semlitsch ist der Nachfolger von Thomas Silberberger. Wo siehst du jetzt vom spielerischen Ansatz her bislang die größten Unterschiede? Ära Thomas Silberberger und jetzt unter Philipp Semlitsch.
Na, das ist jetzt...
Das ist keine gemeine Frage.
Naja, eine gemeine nicht, aber eine, die ich nicht ausbreiten kann, weil Philipp hat jetzt insgesamt 11 Spiele plus die Kapatin. Das heißt, hier kann man noch nicht vergleichen mit
du Thomas Silberberger. Du hast in den 11 Jahren jedes Spiel der WSG gesehen.
Aber ich möchte auf was anderes eingehen. Entschuldige, Otto, weil wir dauernd hören von Entwicklungsschritten und da möchte ich eben den Philipp mit ins Boot nehmen. Ich sehe das so, Entwicklung basiert ja auf zwei verschiedenen Ebenen. Das ist die individuelle Ebene des Spielers und das ist die Ebene der Mannschaft. So, bei der individuellen Ebene der Spieler sehe ich Möglichkeiten, eben konditionell stärker zu werden und taktisch stärker zu werden, individualtaktisch vor allem. Und da ist natürlich sehr viel Training nötig bei diesen Jungen, die er vorhin genannt hat, wie ein Quincy Butler und noch einige andere, Diarra und so weiter. Die muss man hier permanent auf eine nächste Stufe heben, individuell gesehen. Aber das ist nur ein Viertel, weil die restlichen drei Viertel betrifft ja das Team, wo du die Entwicklungsschritte machen sollst. Das heißt, du musst zuerst die Spieler heben, damit du dann das Mannschaftsgefüge auch noch heben kannst, weil dort ist ja das Entscheidende, die Teamentwicklung hinsichtlich des taktischen Konzepts. Und da ist meine Frage, Philipp. Du bist jetzt nicht stur auf eine Art und Weise Fußball zu spielen, sondern gehst durchaus auch ein drauf auf die kommenden Aufgabe, die ein Gegner sozusagen dir auferlegt. Bist du mehr oder weniger auch in dieser Hinsicht sehr flexibel mit deinen Spielern und mit dem Team sozusagen auch als Mannschaft für die notwendigen Aufgaben, das Notwendige auch zu fordern von den Spielern? Das ist nämlich ein hochinteressanter Aspekt als Coach, diese Sache eben dem Team zu zeigen. Das müssen wir, das brauchen wir in diesem Spiel und im nächsten Spiel brauchen wir vielleicht was anderes. Anders gesagt, bist du ein Entwicklungstrainer, quasi im Sinne von, je nach Aufgabe muss das Team dementsprechend auch agieren.
Das sind für mich jetzt zwei Teile von deiner Frage, Alfred. Ich gehe mit beiden Teilen 100% d'accord. Das ist einerseits zum ersten Teil, es geht um die Entwicklung der Spieler, dann hebst du auch die Mannschaft, ganz klar. Da ist für mich aber ein Punkt noch ganz, ganz wichtig, abseits der physischen individuellen Entwicklung und auch der technisch-taktischen, das ist die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit zu entwickeln ist ganz ein entscheidender Faktor, gerade wenn wir Spieler haben, die alle eine kleine Vorgeschichte haben bei der WSG. Dort auch die Persönlichkeit zu heben, Führungsverantwortung zu übernehmen und dann auch die richtigen Dinge zur richtigen Zeit am Platz zu machen. Das war für uns ganz entscheidender Faktor. Und das Zweite, die Anpassungen, die sture Idee. Ja, ich glaube, jeder Fußballtrainer hat eine Idee von Fußball, aber es geht immer darum, was ist die nächste Aufgabe und welche Spieler hast du auch zur Verfügung. Und da nicht wie ein Samurai ins offene Schwert zu werfen, sondern schon Dinge zu adaptieren und anzupassen, um die Wahrscheinlichkeit so hoch wie möglich zu halten, dass du punkten kannst, dass du Spiele gewinnen kannst. Und das schaut gegen unterschiedliche Gegner natürlich auch anders aus. Aber ich sage schon, die Idee von Fußball für das, was wir stehen wollen, möchte ich gegen jeden Gegner sehen. Du adaptierst, du passt an, egal ob das strukturell ist oder von den Spielern. Aber die Idee sollte schon erkennbar sein, weil es hilft nichts, wenn wir einerseits dann reden von Positionsfußball, dominant letztes Drittel und dann wieder reden, ja, nur tiefer Block, park den Bus zum Beispiel, sondern es muss die Balance für mich immer gegeben sein, dass die Überzeugung der Spieler, und das ist am Ende des Tages das Entscheidende für mich, gegeben ist, um performen zu können. Ich hoffe, ich das jetzt nicht zu ausschweifend irgendwie da.
Überhaupt nicht. Das war absolut verständlich. Und im Zuge dessen dann auch gleich eine weitere Frage. Auch darüber diskutieren wir immer wieder, nicht nur hier im Podcast. Viele sagen, der Fußball wird oft zu kompliziert gemacht. Wie dürfen wir uns denn die Ansprache dann vorstellen? Ich habe es eingangs erwähnt, Sie sind ein sehr akribischer Arbeiter, setzen sehr viel auf Videoanalyse. Egal mit welchem Spieler oder Verantwortlichen auch immer ich gesprochen habe, der spricht in höchsten Tönen von Ihnen. Wie genau dürfen wir uns da Ihre Ansprache an das Team vorstellen? Ist da weniger oft mehr?
Absolut. Ist hundertprozentig mein Ansatz. Der Fußball ist so komplex und ich finde die, wenn du dir alle Trainer in der Bundesliga anschaust oder auch im internationalen Fußball, es passiert so viel. Und wenn du anschaust, jetzt, man, es ist Top, Top, Top-Niveau. Chelsea gegen Manchester City war in der ersten Halbzeit eine Anpassung von 7 Systemen gegen und dahin. Und die Spieler würdest du überladen damit. Wenn du sagst, jetzt das, jetzt das, jetzt das, jetzt das. Das heißt, glaube, die große Kunst von uns Fußballtrainer ist, das Komplexe so einfach wie möglich zu verpacken. Weil am Ende des Tages ist es immer noch ein Players Game und wenn du den Spieler überforderst mit deiner Ansprache, mit deinen Anforderungen, dann kann er seins, und das ist die Individualität in dem System, das man hat, nicht liefern. Und da glaube ich schon, dass ein taktisches Korsett, ein taktisches Konzept mit Prinzipien wichtig ist, aber immer so einfach wie möglich gehalten.
Martin, Philipp Semlitsch meinte in einem Interview gegenüber 90 Minuten, glaube im vergangenen September war es, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jede individuelle Qualität unterbunden werden kann, wenn man ein starkes Kollektiv hat. Ich hoffe, ich habe das richtig jetzt wiedergegeben, Philipp. Wie siehst du diese Diskussion? Gibt es ja auch immer wieder, am Ende entscheiden die Spieler, dem Trainer wird eine zu hohe Stellung mittlerweile bemessen. Du kennst ja die Diskussionen. Zu dieser Aussage, stimmst du dazu?
Ja, da kann man schon so sagen. Wobei, es geht nichts über, ich sag mal so, beides ist notwendig, ne? Im Idealfall. Ein Kollektiv brauchst du, weil es eben ein Teamsport ist. Das unterscheidet ja den Fußball und ich finde, jetzt macht ihn auch um ein wesentliches spannender als einen Einzelsport wie etwa Tennis oder was. Und damit meine ich nicht nur im Profibereich, sondern auch schon im Jugend- und Nachwuchsbereich, weil es immer auch ums Sozialverhalten geht, weil es eben auch darum geht, dass man gemeinsam etwas erreichen kann, aber natürlich auch gemeinsam Niederlagen akzeptieren muss. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich die individuelle Qualität. Wir haben gerade vorhin gesprochen, Sturm WSG, nur als Beispiel. Ja. Da hat Sturm als Team zwar agiert, aber gewonnen hat Sturm, weil in der zweiten Spielhälfte 2-3 Spieler ganz einfach dann die Qualität hatten, um dieses Spiel für diese Mannschaft, letztlich für das eigene Team, eben zu entscheiden. Insofern ist das die Grundvoraussetzung auf der anderen Seite, oder was heißt die Wunschvorstellung so für einen Trainer, aber es ist natürlich nicht jedes Team gleich gut mit Qualität bespiegt bzw. ausgestellt. Und der Philipp Semlitsch hat es ja schon gesagt, wenn dann auch noch 2-3 gute oder wichtige Spieler mit Qualität auch noch verletzungsbedingt ausfallen, dann tut sich die WSG ein bisschen schwerer als der SK Sturm oder als vielleicht Salzburg, ich sage sogar als Rapid, und selbst dort sieht man dann, wenn dann komplett rotiert wird, wie es ausgeht gegen einen Zweitligist.
Philipp, sind Sie zufrieden mit den weiteren Ausführungen von Martin Konrad? was diese Aussage auch betrifft.
Absolut. Braucht ja nur in den Spitzenbereich der Champions League schauen. Und wenn es dann an die Crunch-Time geht, in die entscheidende Phase der K.O.-Runde, sagt dir jeder Trainer, da müssen die besten Spieler am Platz stehen, wenn du die durchsetzen willst. Also ich glaube schon, dass ein Kollektiv wichtig ist und du individuelle Stärken des Gegners eindämmen kannst. Aber wenn es dann darum geht, ja, am Ende des Tages auch konstant was zu reißen, dann ist es ein Unterschied, ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu treten, ob ich vorn Lamine Jamal und dann Lewandowski und dann Rafinha habe oder die dann nicht am Platz. Wenn jetzt Barcelona im El Clasico hernehme gegen Real Madrid. Es ist dann einfach ein Unterschied, so ehrlich müssen wir auch sein, natürlich.
Ja, und jetzt haben wir auch schon.
Entschuldigung, das ist immer Qualitätsfrage, was wir vorhin auch gesprochen haben. Das, was der Alfred und der Philipp angesprochen haben, die Grundsatzfrage, wie der Fußball, wie man ihn anlegt oder so. Ich glaube, das Wichtigste, und das war, glaube ich, auch das, was der Alfred, oder korrigiere mich, Alfred, auch hören wollte, ist, es gibt ja Trainer, die haben eine bestimmte Vorstellung von einer Art und Weise von Fußball. Und die setzen ihn, ich sage einmal, auf Tod und Verderb oder Gedeih, wie man so schön sagt, durch. Dann gibt's Trainer, sage ich, und das finde ich halt, ist halt wahrscheinlich auch eine Frage der Erfahrung und der Lebenserfahrung und auch das, was man alles schon gesehen hat, die sagen, okay, ich sehe meine Spieler beim Training, ich sehe den Kader und wie kann ich erfolgreich sein? Ich sage mal, in Österreich gibt's ein gutes Beispiel und ich glaube, das wollen ja auch viele in einer gewissen Weise auch sehen, wenn es darum geht, wie man erfolgreich sein kann, das ist die Austria aus Klagenfurt. Ja? Ich bin nicht umsonst dreimal in der Meistergruppe und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fußball, den auch der Peter Backholt selber immer haben möchte. Aber er sieht ganz einfach, wie er mit dieser Mannschaft erfolgreich sein kann. Und wenn ich dann höre, was auch der GRK vorhat, in dieser Phase jetzt rund um die Trainerfreistellung und um die Suche nach einem neuen Trainer, dann sehe ich ja auch, dass es in diese Richtung gehen soll. Warum? Weil es darum geht, nicht abzusteigen, ja, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist ihm auch das Schöne übrigens am Fußball, nicht nur, dass es ein Teamsport ist, sondern dass es viele Möglichkeiten gibt, um erfolgreich zu sein.
Ja, denn am Ende zählen die Ergebnisse und ich glaube auch ein sehr gutes Beispiel dafür ist Carlo Ancelotti bei Real Madrid gegen Manchester City, weil er dann einen tiefen 5-4-1-Block. Wenn wir dann schon beim Thema Spielstil sind, Philipp Semlitsch, welcher Mannschaft kommt Ihr Spielstil am nächsten, beziehungsweise wenn Sie sich jetzt die Teams ansehen, wer zählt da zu Ihren Favoriten? Bei welchem Trainer sagen Sie, na, der kommt von meiner Denkweise ja schon dann am nähersten an die ganze Geschichte heran, wie ich mir das vorstelle?
Ja. Also ich weiß schon, wo ich mich befinde, dass ich bei der WSG Tirol bin und dass da, ja, dass du einfach Mittel und Wege finden musst, das hinzubringen und du jetzt nicht in einer Traumwelt leben darfst. Das ist mir schon bewusst, aber ja, ich schaue schon gern Fußballmannschaften zu, die an ja, proaktiven Fußball spielen, die Dominanz versuchen auszustrahlen und die vor allen Dingen in allen Aktionen, egal ob gegen den Ball oder im Ballbesitz, aktiv sein und versuchen, das Spiel für sich zu entscheiden. Und ich war gerade auch letztes Jahr im Winter, konnte beim Xabi Alonso hospitieren in Leverkusen, der da gerade in einer Hochphase war, oder beim Mikel Arteta bei Arsenal. Das war schon für mich, wo ich sage, ja, ist schon cool, der Ansatz, den sie wählen, weil einfach es nicht nur, ich sage jetzt mal, fancy ist, wenn viele sagen natürlich, sondern da schon eine Idee dahinter ist, wie du die Wahrscheinlichkeit erhöhen kannst, Spiele zu gewinnen. Aber ich jetzt nicht sage, wir wollen bei Leverkusen sein, bei der WSG Tirol, sondern das muss man schon immer wieder runterbrechen. Aber Ansätze, Prinzipien und Grundstrukturen und Muster finde ich schon spannend von solchen Mannschaften.
Ja. Ja, und via Internet können immer wieder Fans oder Fußballbegeisterte uns Fragen zukommen lassen. Ihr ehemaliger Schützling aus Lafnitz, Linksverteidiger, wissen Sie, wer gemeint ist? Natürlich.
Manuel Pfeiffer.
Ganz genau so ist es. Der hat uns die Frage zukommen lassen, und die stellen wir natürlich gerne, Real Madrid oder Bayern München?
Ja, das Pfeiffer Manuel, ja, habe ich schon mehrmals betreut, in der Akademie, bei Sturm Graz, dann einmal in Hartberg zuerst im Nachwuchs und dann in Lafnitz auch. Und ist immer so ein bisschen ein Running Gag bei uns, weil trotzdem ist vielleicht eines meiner wenigen Laster beiseits des Kaffeetrinkens, dass ich seit klein an ein Sympathisant von Bayern München bin, einigt es mich nicht. Und der Manuel, ein heißblütiger Real Madrid-Fan, ist ja auch jetzt beim Champions League-Finale war. Und wir ja bei den Duellen da immer uns schreiben und ein bisschen leicht provozieren, wenn der eine verliert und der andere.
Du hast ihn dann am Sonntag geschrieben, nach dem Klassiker?
Nein, also mittlerweile, dass ich nicht mehr drauf tritt, wenn einer am Boden liegt.
Okay.
Ja. Schöne Grüße an Manuel Pfeiffer und die Hartberger. Und Alfred, das führt uns ja dann schon fast schon zum Werdegang von Philipp Semlitz. Also das haben wir schon gehört. Hartberg praktisch groß geworden, den Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Liga geschafft mit Uwe Hölzl gemeinsam. Dann ging es zu Sturm Graz in den Jugendbereich. Dazu große Erfolge. Danach mit dem SV Lafnitz und in St. Pölten war es dann weniger erfolgreich. Jetzt ist er das erste Mal in der österreichischen Bundesliga. Wie beurteilst du bislang den Werdegang von Philipp Semlitz? Wie spannend findest du seine Vita und auch seine Arbeit als Trainer?
Zunächst möchte ich eine kurze Referenz auf mich machen, um diese Frage indirekt zu beantworten. Ich habe mit 37 Jahren damals die SV Ried übernommen, nachdem ich davor nur kurz einmal Co-Trainer war bei Kurt Gager in St. Pölten und bei Kronjäger auch in Ried. Was ich sagen will, ist, ich war dann mit 37 noch nicht bereit. Und zwar das, was vorhin der Philipp gesagt hat, auch nicht als Person. Natürlich Training und so weiter, dass die Werkzeugebene des Trainers ist überhaupt kein Problem, ja. Aber da hat er recht, der Trainer ist ja mehr, er muss ja das Team führen. Das heißt, er muss auch eine Persönlichkeit haben, die es in der Lage ist, bei Problemen, die auftreten, diese Probleme so lösen, dass es auch einen weiteren Weg gibt mit den Spielern. Und da war ich noch nicht in der Lage, das muss ich ehrlich erwähnen. Daher finde ich es immer gut, wenn man in der Bundesliga einen Club übernimmt, dass man schon ein Vorerleben hat. Und in seinem Fall ist das jetzt so. Er ist jetzt 41 und hat immerhin 3, 4, 5 Stationen schon hinter sich und daher schon einige Erfahrungen gesammelt und seine Persönlichkeit selber auch schon entwickeln können und daher jetzt reif ist für das, was jetzt am Programm steht. Ich weiß nicht und ich sage es ganz, ganz salopp, der Philipp ist bereit dafür.
Ich glaube, das wird Philipp Semlitz sehr freuen. Und ich habe gesagt, St. Pölten hat ja nicht so funktioniert, wie von allen Beteiligten gewünscht. Das ist hinlänglich bekannt. Sie haben dann auch den Schlussstrich gezogen. Was haben Sie trotzdem aus dieser Zeit mitgenommen für sich selber, wo Sie sagen, das war sehr lehrreich für mich, auch wenn es vielleicht wehgetan hat und weniger erfolgreich war?
Ja, wirklich sehr, sehr viel. War zwar eine kurze Zeit, aber eine hochintensive Zeit. Und gerade auch zu Beginn habe ich mich für den Verein entschieden, weil ich einfach viel Potenzial gesehen habe und der Weg komplett überzeugend war mit VfL Wolfsburg gemeinsam. Aber dann in der Phase, wo Wolfsburg ausgeschieden ist, wir dann leider führungslos waren. Es sind dann leider der Tino Barbara, der mich geholt hat, und der Jan Schlaudraff gegangen worden. Und dann habe ich für mich einfach den Schlussstrich so gezogen, dass das nicht das Projekt war, wieso ich dort war und wir dann auch nicht in dieser Art und Weise so arbeiten konnten, dass wir erfolgreich sind. Und dann bin ich ein sehr konsequenter Mensch und ein sehr klarer Mensch, dass ich die Entscheidung dann auch für mich so getroffen habe. Und das war für mich das größte Learning in dem Ganzen. Bei Vereinen dann zu unterschreiben, ohne da jetzt jemanden nahe zu treten. Ich war komplett überzeugt von diesem Projekt. Wo ich einfach merke, dass eine funktionierende Vereinsstruktur ist, ohne viel Risiko, dass es vielleicht ein Step zurück ist, nicht zu große Visionen zu haben, sondern zu wissen, wo man ist, was man hat und wie man es einsetzen will und einen gewissen, ja, jetzt nicht respektlos, bitte nicht falsch verstehen, aber einen gewissen Realismus mit den Möglichkeiten einschätzen zu können. Und das war für mich das größte Learning. Und das zweite Learning war, wo ich für mich sehr viel mitgenommen habe, ist, Entscheidungen, Schlussstriche zu ziehen, wenn die Richtung eine andere ist, für die man dort ist. Und das war für mich in der Persönlichkeit, obwohl es wehgetan hat, weil ich einfach hier voll überzeugt war, da mit dem Verein zurückzuführen in die Bundesliga, diese Schritte auch zu setzen. Und da habe ich für mich als Person sehr, sehr viel mitgenommen.
Na, sehr interessant. Und Thema St. Pölten, das führt uns gleich zur nächsten Frage von Felix Gschossmann, Torhüter von Schwarz-Weiß Bregenz. Ich weiß nicht, ob Sie schon wissen, was kommt. Er fragt, wann bekommen wir unsere Siegesjause vom Amstetten-Sieg? Also damals St. Pölten, ich glaube 3-1 Heimerfolg gegen Amstetten. Wann gibt es die Siegesjause für Semlitz?
Ah, Wahnsinn, der nächste. Ja, werde ich sicher noch einlösen, wobei ich gestern angesehen habe, den Felix macht sich sehr, sehr gut im Bregenz mit dem Cup-Aufstieg. Und dann bin ich sehr, sehr froh.
GRK, ja.
Bin ich sehr, sehr froh, dass ich ja viele Spieler betreuen können und einfach merke, dass ich in einer Art und Weise jedem Spieler irgendwie eine Beziehung auch mitgeben habe können für mich, dass ich sage, ich habe meine Inhalte, egal ob das jetzt ein Tormann war, egal ob das jetzt ein Stürmer war, in der Art und Weise, wie ich mit Leuten umgehe, wie ich mit Leuten kommuniziere, ein bisschen was mitgeben können. Und das ist für mich am Ende des Tages wichtig, egal ob das der 15-Jährige in der Akademie war oder der 33-Jährige Luki Hinterseher, den ich jetzt hier begleiten darf bei der WSG. Und die Ause, die liebe Grüße an Felix, das werden wir schon lösen. Er ist ja gar nicht so weit weg von mir.
Ja, genau. Martin, ist eine schöne Sache, wenn sich hier Spieler melden und fragen an ihren ehemaligen Trainer.
Das wollte ich gerade sagen.
Und das ist ja genau der Punkt, den jetzt Philipp Semlitsch gesagt hat. Du sagst
es menschelt.
Auch, ja, du sagst immer Menschenfänger, aber ich meine, ist ja richtig in dem Zusammenhang.
Ja. Also taktisch. Also ich kann mich erinnern an den Alfred, das ist seit fünf oder sechs Jahren, an den Alfred hat noch kein ehemaliger Spieler eine Frage gestellt.
Na Alfred, doch. Markus Lagner kann ich mich erinnern, damals noch in
der Sendung, die wir hatten. Ja, aber bei 300 Sendungen eine Frage. Entschuldigung, Philipp Semlitsch ist einmal da und kriegt schon zwei. Ich
meine, das ist aber ein schweres Fall von dir, Martin. Alfred, wehr dich doch bitte. Es gibt schon genügend Spieler, die eine gute Meinung und hohe Meinung über dich haben.
Ich
und gerne mit dir am Naschmarkt den Schnitzel essen gehen.
Ich sagte jetzt Oliver Glasner, ein Spieler, den ich damals hatte bei SV Ried, derzeit bei Crystal Palace in der Premier League. Den habe ich unlängst bei einer Trainerfortbildung gesehen. Er hat mich begrüßt und gesagt, der größte Experte.
Na bitte.
Also, aber das ist interessant, ja.
Hat er bei dir etwas anderes über Alfred gesagt, oder wie? Na gut, lassen wir das jetzt.
Aber nein, passt schon. Der Alfred hat seine Spuren hinterlassen, deswegen passt das auch. Nein, aber um das noch abzuschließen, das finde ich natürlich schon schön, wenn es da die Spieler auch, und das ist ja ein Zeichen, auch so quasi ein Team geformt wird, ne? Weil es geht ja nicht immer nur um Fußball. Jeder Spieler ist ein Mensch, jeder Spieler hat jeden Tag nicht dieselben Themen, ja, die es auch zu Hause gibt, privat oder in einem anderen Umfeld. Und das ist ja ganz wichtig. Jeder geht eben in ein Stadion oder wir Berichterstatter übertragen ein Spiel und alle gehen immer aus davon, dass alle drei Tage alle bei 100% sind. Ja, das ist eben nicht der Fall. Weder physisch noch psychisch ist das möglich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es jemanden gibt, der sozusagen auch die Sorgen, Nöte oder wenn ein Spieler es möchte, manche sind ja auch vielleicht verschlossener, auf die auch nicht eingeht. Und ich glaube, das wollte ich ganz am Beginn sagen, weil es darum gegangen ist, der Trainerjob, weil du Otto gemeint hast, manche sagen ja, ist vielleicht gar nicht so wichtig, weil sich die Spieler auch manchmal selbst machen. Ich finde, das ist mit Abstand, und zwar mit ganz großem Abstand, der schwierigste Job im gesamten Fußballbusiness. Weil du praktisch 24 Stunden ausschließlich immer etwas zu tun hast, und zwar einerseits die Mannschaft, Training, über das brauchen wir gar nicht reden, Fachkompetenz, dann die Kompetenz, die man haben muss gegenüber den Vereinsverantwortlichen, gegenüber den Medienverantwortlichen, gegenüber den Fans. Also es sind so viele Faktoren mitentscheidend und Hut ab, wer das alles möchte. Man sieht immer nur die Gewinner, wenn sie einen Pokal in die Höhe strecken, aber es gibt viel mehr Trainer, die mit ganz anderen Problemen zu tun haben.
Wie schwierig ist denn der Beruf als Cheftrainer, vor allem in der Bundesliga, Philipp Semlitsch? Wie fordernd, herausfordernd.
Ja, schon sehr, sehr, sehr fordernd. Das glaube ich, kann jeder bestätigen und das kann der Alfred auch bestätigen. Ich sage aber trotzdem, wir müssen schauen, egal ob du Fußballprofi bist oder Trainer, wir sind schon sehr, sehr privilegiert. Das verdient wahrscheinlich jeder in seinen Umständen entsprechend gut. Der Aufwand ist schon gegeben, die Intensität ist schon gegeben, aber du kannst, also bei meiner Situation ist es so, dass ich mein Hobby zum Beruf machen habe können. Das ist einfach Fußball. Und da muss ich schon dankbar sein und da demütig genug sein, dass ich ja einen dieser 12 Jobs in der Bundesliga haben darf, um Fußballtrainer zu sein und meine Leidenschaft auch ausüben zu können. Aber, und jetzt kommt das Aber auch dazu, es ist schon fordernd, vor allen Dingen für dich selber, dass du immer schaust, dass du auf einem gewissen Level bist, weil du bist ja auch Vermittler, du musst ja die Mannschaft führen, du musst, wie er richtig gesagt hat, im Verein Führungsaufgaben übernehmen und du musst eigentlich immer dir bewusst sein, wie wirkst du nach außen hin. Und da muss es schon eine große Kompetenz von uns Trainern, glaube ich, diese Selbstkompetenz, dass du immer auf einem gewissen Level bist, um das auch machen zu können. Weil ich sage trotzdem, die Mannschaft ist ein Spiegelbild von der Energie des Trainers am Ende des Tages hier. Und die größte Herausforderung aber, und das sage ich schon, ist einfach die private. Also die Familie muss schon sehr viel Entbehrungen in Kauf nehmen. Es ist was anderes, wenn du gewinnst am Wochenende oder wenn du verlierst. Das ist einfach eine Spur andere Stimmung. Und da bin ich extrem extrem dankbar, dass ich eine tolle Familie im Hintergrund habe, eine tolle Frau, die mir komplett den Rücken frei hält, eine wunderbare Tochter und eine tolle Familie, die da komplett dahinter steht und einfach mein Halt ist in einer sehr herausfordernden Lebenssituation natürlich.
Ja, und jetzt ist es so, dass Sie ab Sommer eben Trainer der WSG Tirol sind. Ihre Familie ist ja, glaube ich, auch mitgekommen nach Tirol, ist ja auch ganz wichtig und essentiell. Und es ist praktisch jede Saison dasselbe. Wenn sich die Experten, die ganzen Kommentatoren und was weiß ich, die ganzen Besserwisser zusammensetzen, heißt es immer die WSG Tirol. Das ist jetzt die letzte Saison, dann steigen sie ab und dann gehen sie gleich durch bis in die letzte Liga, weil zweite Liga können sie sich dann eh nicht mehr leisten. Und so weiter und so fort, kennen wir alles, aber die WSG hat es trotzdem immer irgendwie geschafft, in der Bundesliga zu bleiben, zumindest in den vergangenen Jahren. Was waren denn für Sie jetzt so die Hauptpunkte? Sie haben vorhin gesagt, St. Pölten, dass da vielleicht auch das Team an sich nicht so stimmig zusammengestellt war. Bei der WSG Tirol, die Präsidentin Diana Langens, schon ewig dort beim Verein, Stefan Köck, Sportdirektor. Waren das auch solche Personen, wo Sie gesagt haben, da weiß ich ganz genau, was ich bekomme?
Ganz klar, also das war mit der Hauptgrund, wieso ich mich dafür entschieden habe, weil einfach ein Verein gesund ist, in seinen Strukturen sehr klar ist, sehr familiär, was auch zu mir passt, muss ich sagen. Und das war mit einer der Hauptgründe. Und vor allen Dingen, jetzt ist er bei euch Experte und bei der Admira Trainer 11 Jahre Thomas Silberbeere. Das spricht für diesen Verein und da war nicht alles rosig in diesen 11 Jahren. Es ist nach oben, nach unten gegangen. Man wäre einmal abgestiegen, wenn Mattersburg nicht gewesen wäre. Und das spricht einfach für den ganzen Verein, dass man da eine gewisse Ruhe, eine gewisse Geduld mitbringt, auch in schwierigen Situationen. Das ist eine große, große Qualität. Weil wenn ihr euch anschaut, die Trainer-Halbwertszeit liegt bei unter einem Jahr mittlerweile in Europa. Und dann 11 Jahre mit Höhen und Tiefen das durchzustellen, das spricht für den Verein. Und ich glaube einfach, dass Kontinuität, Klarheit, natürlich, du musst wissen, was du willst und mit den Gegebenheiten ja, das richtig einschätzen. Ist für mich ein großer Trumpf gewesen, wieso ich mich für die WSG Tirol entschieden habe.
Haben Sie eigentlich auch mit unserem Experten Thomas Silberbeere Kontakt aufgenommen in Ihrer Entscheidungsfindung oder war das gar nicht Thema für Sie?
In der Entscheidungsfindung nicht, aber dann, wie die Entscheidung getroffen wurde, doch sehr, sehr viel. Der Thomas, ihr kennt ihn alle ja, auch richtig gut, ist auch ein unglaublicher Mensch und also es war ein Wahnsinn, wie er mich da zu Beginn unterstützt hat in dem Ganzen. Und da Hut ab und spricht einfach nur für den Silvi, was für klasse Charakter ist.
Absolut cooler Typ und derzeit nicht nur Experte bei uns, sondern auch bei der Admira in Liga 2 Cheftrainer. Alfred, warum passt Philipp Semlitz zur WSG Tirol?
Ich glaube, der Podcast geht jetzt ungefähr 40, 45 Minuten.
Nein, wir sind jetzt bei Minute 36.
Gut, dann höre ihn dir noch einmal an danach und dann weißt du warum.
Sehr ja, gute Antwort.
Perfekt. Also, da machen wir noch weiter mit einem Thema, was nicht so angenehm ist. Sie wissen wahrscheinlich, was folgt, Philipp. Das Thema eigenes Stadion. Weiterhin, wie schwierig ist die ganze Geschichte, dass Sie ins Tivoli-Stadion mit Ihrer Mannschaft ausweichen müssen? Viele sagen, es ist ja jedes Spiel praktisch wie ein Auswärtsmatch. Das kann ja auf Dauer gar nicht mehr gut gehen. Da muss es ja dann irgendwann wieder zurück ins Gernot-Lange-Stadion gehen. Dazu ist ein Umbau nötig und dazu wurde jetzt eine Taskforce gebildet. Ich glaube, aus der WSG-Führungsriege und Menschen aus der Wirtschaft. Was dürfen Sie uns da verraten? Gibt es eventuell dann ab der kommenden Saison wieder Heimspiele im Gernot-Lange-Stadion?
Ja, kann eigentlich nicht viel dazu sagen, dass es diese Gruppe gibt. Ja, da war ja mit dabei, dass wir Ideen entwickeln, wie kann man die WSG im Verein weiterentwickeln und es ist essentiell, dass wir mit der WSG in den nächsten Jahren zurückkommen nach Wartens ins Gernot-Lange-Stadion, weil wir am Tivoli keine Einnahmen haben, sondern Miete zahlen müssen. Und das ist schon ein wichtiger Faktor, um auch dein Budget zu erhöhen, dass du keine Ausgaben hast beim Heimspiel, sondern Einnahmen am Ende des Tages, egal in welche Richtung oder wie hoch die auch sind. Ich merke einfach im ganzen Verein Energie, Spuraufbruchstimmung in allen Bereichen, egal ob das im Nachwuchs ist, egal ob das in der Führungsriege ist, egal ob das ja, bei uns in der Mannschaft ist und auch infrastrukturell. Und da müssen wir einfach dranbleiben, dass da was passiert. Und das Zweite, was ich zum Stadion Tivoli sage, also ich spiele grundsätzlich gerne dort, aber ich nehme Sky mit in die Pflicht. Wir müssen es schaffen, dass die Kameras auf der anderen Seite sind, weil dann sieht man zumindest ein paar Zuschauer, weil die Längsseite gerade eins da, wenn ich hernehme, Red Bull Salzburg, wir haben 3.600 oder 700 Zuschauer gehabt beim Heimspiel gegen Red Bull Salzburg. Gestern in Salzburg waren 2.400 und das ist was anderes, wenn diese eingefangen werden und du kannst da Spur was anderes vermitteln. Weil wenn wir ehrlich sind, das Tor, das der Cem Üstim da geschossen hat gegen LASK von der Mittellinie weg. Du filmst auf die gegenüberliegende Seite keine Fans. Ich glaube, man ist auf Freundschaftsspiel. Wenn es von der anderen Seite gefilmt wird, kannst du wahrscheinlich eine Spur mehr Energie erzeugen, was für uns schon auch wichtig wäre.
Ja, oder der ein oder andere denkt sich, sind wir denn schon wieder in der Corona-Pandemie? Aber das wollen wir auf gar keinen Fall. Julian Heiß, der Geschäftsführer Wirtschaft der WSG, meinte, alle anderen Vereine verdienen mit ihren Stadien bei jedem Spiel Geld. Wir verdienen keinen Cent. Sie haben es gerade gesagt, Philipp Semenic. Alfred, gefühlt ist jedes Heimmatch auch ein Auswärtsmatch. Eine Rückkehr ins eigene Stadion ist für die WSG einfach unausweichlich, oder?
Sehe ich auch so. Für die weitere Entwicklung des Clubs wäre es schön, wenn dort ein Bundesliga-taugliches Stadion ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht Investoren, weil mittlerweile sieht man das ja in ganz Europa so, dass man Partnervereine hat. Wenn wir jetzt Beispiele aufzählen, werden wir gar nicht fertig, wie das schon der Fall ist. Das heißt, vielleicht gibt es Interessenten aus der deutschen Bundesliga, die sagen, dort wird super gearbeitet, dort können wir unseren jungen Spieler präsentieren, spielen lassen und wir helfen dem Club besser zu werden. Und das wäre sicherlich ein super Ansatz. Und Innsbruck ist einfach nicht die Heimstätte von Wattens, so ehrlich muss man sein.
Gut, aber der VfL Wolfsburg, glaube ich, sollte es dann nicht sein, Philipp, oder?
Ja, wenn hätte, würde ich es dann einlegen.
Ja, ja, aber Martin, na, ein Investor, der kann natürlich immer helfen, ist aber wahrscheinlich nicht so einfach zu finden.
Ja, den gibt es ja schon. Den gibt es ja schon in Form der Präsidentin. Die ist ja schon den.
Ja, aber ist weniger geworden.
Ja, ja, aber sonst wird es den Club nicht geben in der Form. Ach, ja. Also wir haben in Österreich noch immer 2-3 Teams, die leben eben von Einzelpersonen oder Einzelfamilien. Das gilt ja auch für Wolfsberg und im Idealfall. Funktioniert aber halt dann das auch, dass auch wieder etwas zurückkommt. Beim WRC ist es in den letzten Jahren gelungen, nicht nur vor allem durch sportliche Erfolge, durch Spielertransfers, dann auch wieder Einnahmen zu haben, die es natürlich auch interessant machen. Und dann funktioniert das. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass das eben immer so klappt. Aber bei der WSG ist es schon beeindruckend, dass es so ist. Und umso mehr braucht man eine Heimstätte, wo auch dann mehr Fans kommen, die sich ja natürlich identifizieren können, weil sie jetzt sagen, okay, die Anreise ist halt nur 15 Minuten und nicht eine halbe, dreiviertel Stunde oder noch mehr. Das heißt, es ist entscheidend, aber dieses Problem haben ja auch andere Vereine. In Graz gibt es ja auch nur 2 Mieter und die Einnahmen im Stadion fallen komplett weg. Also auch dort, bei all den Einnahmen, die Sturm hat, aber die Champions League kommt ja nicht jedes Jahr wahrscheinlich. Also selbst im kommenden Jahr, wenn man Meister werden sollte, muss man Playoff spielen. Das heißt, auch dort weiß man, und deswegen ist mir so dahinter, dass es ein eigenes Stadion gibt oder wenn es ein Stadion gibt, dass man vor allem auch Einnahmen lukrieren kann, weil eben diese Einnahmen im Vergleich zum LASK, zu Austria, zu Rapid, zu Salzburg andere sind, weil die Mannschaften, die ich gerade genannt habe, die können aus dem Vollen schöpfen, auch wenn das Stadion viel kostet, aber der LASK, Rapid, Salzburg haben enorme Einnahmen an jedem Spieltag und das tut auch dem eigenen Budget ganz gut.
Ja, und vergleichsweise zum Beispiel bei Blau-Weiß-Linz, Austria-Lustenau oder auch den Altachern hat sich dahingehend schon was getan. Es bleibt ein müßiges Thema bei der WSG Tirol. Und Thema immer wieder im Leben von Philipp Semenic ist und bleibt der TSV Hartberg. Ich habe es ja schon gesagt, sie wurden Meister, stiegen damals in die zweite Liga auf, dann ging es ab zu Sturm. Sie waren schon vor einiger Zeit praktisch Wunschkandidat, das wurde dann aber aus verschiedenen Gründen nichts. Wenn ich richtig informiert bin, sollen die Hartberger nach dem Abgang von Markus Schopp zum LASK auch Interesse gezeigt haben. Sie haben sich aber klipp und klar zur WSG Tirol bekannt. Können Sie das bestätigen wollen oder dürfen Sie das nicht verraten? Bin ich da richtig informiert?
Über ungelegte Eier rede ich prinzipiell nicht. Wenn ich mich für was entscheide, dann bin ich mit Haut und Haaren für das Projekt überzeugt. Und das bin ich hier bei der WSG Tirol und das braucht einmal ganze Energie. Wenn ich irgendwie an Dinge denke, die in der Zukunft sind oder sonst irgendwas, dann kann ich nicht Leistung bringen und das ist für uns wichtig, dass wir im Hier und Jetzt leben und da müssen wir auf gut steirisch Gas geben und hackeln. Und wenn ich an andere Dinge denken würde, dann wäre das nicht korrekt und so bin ich auch nicht als Mensch, definitiv nicht. Und ich bin sehr glücklich, diesen Weg gegangen zu sein, dass ich Bundesliga-Trainer sein kann bei der WSG Tirol und ja, genieße es tag und täglich, auch wenn Phasen schwierig sind, auch wenn Phasen schön sind und versuche hier für mich persönlich als Trainer auch die nächsten Schritte zu setzen und mich zu entwickeln.
Ja, sagen wir mal so, Otto. Der Zeitpunkt des Trainerwechsels von Markus Schopp von Hartberg zum LASK ist nicht der ideale gewesen, was die Situation betrifft und die Arbeitseinstellung von Philipp Semenic. ja, zu diesem Zeitpunkt.
Gut, hast du schön zusammengefasst, aber ich wollte gerade darauf hinaus, dass Philipp Semenic eben ein Trainer ist, der sich dann auch voll und ganz auf einen Verein einlässt, was ja bei der WSG, wie gesagt, nicht so einfach ist. Sie haben gesagt, die nächsten Schritte, Sie wollen den Verein auch breiter aufstellen, auch wenn es den Abstieg in die zweite Liga, um Gottes Willen, wir wünschen Ihnen das auf gar keinen Fall, geben sollte, dass der Verein dort eine gute Basis vorfindet und vielleicht auch gleich wieder den Wiederangriff in die Bundesliga tätigen kann. Was sind da jetzt so die wichtigsten nächsten Schritte, die Sie bei der WSG tätigen werden?
Es geht darum, dass wir unser Budget erhöhen. Wenn wir sehen, dass das Jahr für Jahr der Abstand, weil wir haben das kleinste Budget in den letzten Jahren, aber der Abstand zum vorletzten ist größer geworden und nicht kleiner. Und das ist eine Gefahr, eine große Gefahr. Und wir müssen Mittel und Wege finden, wie wir dieses Loch schließen. Und einerseits über Sponsoring, wir wissen, die Wirtschaftslage in Österreich ist es nicht mehr so einfach. Dann hast du das Thema Investor, wo eventuell es in eine Richtung gehen kann, die aber für den Verein passen muss, sage ich. Und dann gibt es zwei weitere Wege. Entweder du schaffst das wirklich Einnahmen über ein Stadion zu lukrieren, wenn du das entwickelst. Oder, und jetzt sind die Vereine auch angesprochen, wie der WRC, der ein Vorbild sein muss für die WSG, oder auch Blau-Weiß Linz mit der Energie des Stadions jetzt da im Hintergrund, dass du einfach versuchst, dein Budget zu erhöhen, indem du Spieler verkaufst. Und das ist ganz klar eine Säule von uns. Wir wollen Spieler finden, die ein gewisses Potenzial haben und aus unterschiedlichen Gründen es bei ihren Vereinen nicht geschafft haben und die auf ein Level heben, dass wir und auch der Spieler davon partizipieren können. Und das ist ganz eine klare Linie und eine klare Nische, die wir bei der WSG Tirol bedienen wollen. Es ist natürlich wichtig, dass der Scouting-Prozess passt, aber es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir das Ganze auch mit Leben füllen und dazu dann auch stehen, auch wenn jetzt der Spieler XY, der eine super Leistung in diesem Jahr bringt, im Sommer ein Angebot hat und es passt wirtschaftlich, dann müssen wir diesen Weg gehen, um das Budget zu erhöhen und dann wieder neue Lösungen auch zu finden. Und für das habe ich mich auch zu 100% committed.
Ja, ich glaube, da gibt es ja auch diese drei wichtigen Punkte, die für Sie eben essentiell sind. Klarer Spielstil, dann natürlich auch Spielerverkäufe. Jeder Verein in Österreich benötigt diese und dann auch die Identifikation über Spieler aus der eigenen Region. Alfred, die Zeit verfliegt, du hast es vorhin schon gesagt, jetzt sind wir schon, glaube ich, bei einer Dreiviertelstunde angelangt. Es steht jetzt für die WSG Tirol das Heimspiel gegen die Altacher an und dann geht's auswärts zum GAK. Wie wichtig sind diese zwei Spiele für die Mannschaft von Philipp Semenic? Es gibt ja keine unwichtigen Spiele. Ach, was für eine tolle Frage.
Ja, aber diese beiden Spiele sind, wie soll ich sagen, der Knackpunkt für die gesamte Saison aus meiner Sicht. Weil überlegen wir Folgendes. Salzburg hat den GAK zum Gast in der kommenden Runde. Man kann durchaus davon ausgehen, dass Salzburg jetzt vielleicht auch diesen Sieg holt zu Hause. Nach den letzten Sachen, die nicht so gepasst haben, hat man schon gesehen, dass jetzt ein Wille da ist, das umzudrehen. Das heißt also, der GAK würde auf 5 Punkten stehen bleiben, während gleichzeitig Altach zu Gast ist bei der WSG. Sollte man also dieses Spiel gewinnen, hat man bereits 12 ja. Punkte am Konto, das heißt 7 Punkte mehr als der GAK und hat dann das direkte Duell. Und wenn man das dann in Graz für sich entscheiden könnte, und dann ist noch die länderspielbedingte Ligapause, wie du weißt, dann hätte man 10 Punkte Vorsprung auf den GAK und der GAK würde in der Länderspielpause in ein tiefes Loch fallen und die WSG würde mit 2 Siegen einen enormen Push bekommen. Also ich behaupte jetzt, für die gesamte Saison wären diese 2 Siege bereits das Ticket für die nächste Saison.
Naja.
Es gibt also, ja noch die Punkteteilung, sagt
jetzt der Martin. Wenn das jetzt in der Qualifikationsgruppe wäre, dann wenn es in der Qualifikationsgruppe wäre, dann würde ich den Alfred sofort unterstützen. So muss ich sagen, ist es natürlich bei weitem noch nicht erledigt. Aber wir brauchen ja Training. Ich glaube, Philipp Semenic weiß es auch. Mit diesen 2 Spielen kann man natürlich eine gewisse Ruhe in den Verein bringen für die nächsten Aufgaben, die ja nicht so einfach sind, wenn ich mir den Spielkalender dann noch anschaue vor Weihnachten und im Frühjahr. Ja, also das sind schon 2 Spiele, wo man, ich sag mal so, verlieren sollte man nicht, dann ist es zumindest, dann ist ja alles auch okay, aber wir warten gespannt, was passiert.
Ganz genau so ist es. Und eine Frage möchte ich dann am Ende auch noch unterbringen. Ich glaube, Angel 212, habe ich mir, Angel 126, wie auch immer das ist, fragt, wird sich die WSG im Winter verstärken? Philipp Semenic, gibt es da schon Überlegungen in diese Richtung?
Ja, also ich bin ja auch angetreten und habe gesagt, dass wir also als neuer Trainer, als neue Struktur im Verein, brauchst eigentlich so 2 bis 3 Transferperioden, um das Ganze so hinzumodeln, dass es spielunabhängig ist am Ende des Tages. Und wir wollen schon die Transferphasen immer gut nutzen, aber so, dass sie die Mannschaft stärkt. Also ich möchte jetzt nichts machen und im Winter ist es oft nie so einfach, wo ich sage, du gehst nur in die Breite, sondern es soll dann schon etwas Perspektivisches sein, das auch die Jahre darauf dir hilft am Ende des Tages. Und wir haben schon einen Schattenkader, wir sind schon dabei, alles immer zu sondieren. Da ist unser Sportmanager, der Stefan Kölk, macht da überragende Arbeit mit unseren Mitteln, die wir zur Verfügung haben und sind bereit, etwas zu tun, aber es muss natürlich auch passen für uns.
Ja, da sind wir sehr bereit. Was sich alles bei der WSG...
Was auf alle Fälle im Winter passiert, wollte ich nur sagen, ist, dass der Philipp Semlitsch Skifahren geht.
Stimmt. Ja, weil Skilehrerausbildung gemacht und sie dürfen sie eigentlich auch, Spieler dürfen das ja nicht, während der Saison dürfen sie als Trainer jederzeit Skifahren gehen.
Meinem Vertrag nochmal extra nachgelesen. Also es steht nicht dezidiert drinnen, dass ich nicht auf die Ski stehen darf. Bei Spielern weiß ich aber, dass es drinnen.
Genau, sein Vorgänger hat ja gefährlich gelebt, der ist mit dem Motorrad gefahren und das hat ihm auch nicht gut getan. Also insofern, was soll schon beim Skifahren passieren, wenn man Skilehrer ist? Also dann kann man es ja. Ne?
Nein, verschreien.
Nein, das würden wir klopfen auf Holz. Und Zeit ist wieder mal verflogen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an unseren heutigen Gast, Philipp Semlitsch. Und nicht nur fürs Dabeisein, auch alles Gute natürlich an Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben. Herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Ich danke euch auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wünsche ich alles Gute und eine gute Zeit noch.
Ja, herzlichen Dank und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Es war wie immer sehr aufschlussreich mit euch. Und Alfred, ich höre mir jetzt den Podcast gleich noch einmal.
Das wollte ich dir auch empfehlen. Danke.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen angelangt. Am kommenden Wochenende steht bereits die 12. Runde in der Admiral-Bundesliga an. Am Samstag kommt es dabei unter anderem zum Kracher der Runde zwischen Sturm Graz und dem SK Rapid und die WSG Tirol bekommt es einen Tag später, sprich am Sonntag, unter anderem mit den Altachern zu tun. Und am Samstag gibt es die Spiele aus der deutschen Bundesliga, das gesamte Wochenende über Spitzenfußball aus der Premier League. Nächste Woche steht wieder eine Woche mit UEFA Champions, Europa und Conference League im Angebot an. Bei Sky ist der Fußball ganz einfach zu Hause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen hoffentlich erfreulichen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.